Ja, ich freue mich wieder hier zu sein, auch wenn wir nur eine kleine Gruppe sind. Heute Morgen, der Herr ist hier, der Heilige Geist ist hier, er will uns führen und leiten. Und auch wenn wir nicht viele sind, ich denke immer bei meinen Predigten auch darüber nach, dass wir ja die Predigten auch aufzeichnen und ins Netz stellen und wie viele sie wohl angehört haben mögen. Wir haben jetzt ein EDV-Mann in der Gemeinde, der hat uns ein Zählwerk eingebaut. Und jetzt wissen wir das. Und das sind wöchentlich ungefähr 1000 Leute, die sich aus unserer Arche, wo man sich immer fragt, wer kennt unsere kleine Arche eigentlich, die sich das anhören. Es gibt manche Sonntage, wo es 300 Leute sind, die sich am Sonntagnachmittag die Predigt anhören. Und das sind durchaus auch Leute aus Lübeck. Aber es sind dann eben auch viele gläubige Leute. Ich weiß nicht, warum sie jetzt unsere Predigten hören und nicht die in ihrer Gemeinde. Oder warum sie beide hören. Vielleicht auch, weil sie nicht genug kriegen können. Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Ganz herzliche Grüße von meiner Frau und von Jürgen, den ich ja ausdrücklich grüßen sollte letztes Mal. Das habe ich auch gemacht. Und natürlich auch von der Arche. Heute ist Edwin wieder bei uns, sodass ich wieder die Möglichkeit hatte, nach Lauenburg zu kommen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen in deinem Haus wieder sein dürfen, dass wir miteinander singen, miteinander beten können, dass wir auf dein Wort horchen, miteinander hören und sagen, verstehen, was du uns sagen möchtest, Herr. Sende uns jetzt deinen Heiligen Geist durch das Wort und sei du auch bei denen, die heute nicht hier sind, Herr. Du weißt, wo sie alle sind, ob sie gesund sind, ob sie krank sind, ob sie verreist sind. Segne jeden Einzelnen, Herr, wir wollen keinen vergessen. Amen. So, ich muss da doch noch mal ein Stückchen näher rankommen. Aber das geht hier, ne? Ja, ihr werdet euch vielleicht denken, was hat er sich denn da jetzt einfallen lassen? Wenn ich euch sage, ich werde heute über mich reden, aber es geht nicht um mich. Ja, das Thema heute Morgen habe ich überschrieben mit dem Wort Jage aber nach der Gerechtigkeit. Und dieser Bibeltext wurde gelesen und ausgelegt am 31. März 1990 bei meiner Ordination. Es ist lange her. Ja, das ist eine ziemlich alte Predigt, aber bei Gott veraltet ja nichts. Das Wort Gottes ist Ja und Amen und es ist gültig. Aber das war eine sehr persönliche Predigt. Ein Festtag wie in der Ordination ist ein besonderes Ereignis. Das ist wie ein Berggipfel, den man erstiegen hat. Die Strapazen des Aufstiegs sind für einen Augenblick vergessen. Und die Gefahren des weiteren Weges hat man noch nicht vor Augen. Einen Moment lang hält man inne, holt tief Luft und schaut sich um. Manches sieht man von hier oben besser als von unten. Und dann denkt man über den Weg nach, der hinter einem liegt, und über das Wegstück, das jetzt kommt. Ich möchte das anhand meines Konfirmationsspruchs tun. Der Pfarrer, der mich konfirmierte, hat ihn ausgesucht. Er war der Meinung, dass ich doch Pfarrer werden könnte. Das muss man sich mal vorstellen, bei meiner Konfirmation. Offenbar hatte ich mich im Konfirmandenunterricht entsprechend beteiligt. Ich habe das damals weit von mir gewiesen. Ich und Pfarrer. Nie im Leben. Heute frage ich mich, ob es bei der Auswahl dieses Spruches, diesen Gedanken vielleicht doch im Hinterkopf hatte. Denn die theologische Wissenschaft hat herausgefunden, dass diese beiden Verse aus dem ersten Timotheusbrief zu einem Abschnitt gehören, der in der ersten Christenheit wohl bei Ordination gelesen wurde. Komisch, dass ich meinen Konfirmationsspruch und den Ordinationsspruch, dass die gleich waren. Ich lese jetzt aus dem ersten Timotheusbrief im Kapitel 6, die Verse 11 und 12. Und da heißt es, jage nach der Frömmigkeit, der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Ist es Zufall, dass ich diesen Konfirmationsspruch bekam? Ich weiß es nicht. Eigentlich gibt es ja nur einen Zufall und der steht in der Bibel. Ihr kennt ihn. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das ist der Zufall, den ich akzeptiere. Ich weiß nur, dass dieser Spruch mir von Anfang an gut gefiel. Da steckt Musik und Bewegung drin. Ja, dieser Spruch kommt mir in größeren oder kleineren Abschnitten immer wieder mal in den Sinn und ich denke über ihn nach. Er ist mir im Gebet wieder groß geworden, als ich mich vorbereitet habe auf den heutigen Sonntag. Und von daher fiel mir dann auch die Wahl dieser Verse als Predigttext für den heutigen Tag nicht schwer. Ich gehe bei der Auslegung von hinten nach vorne. Es heißt hier, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Berufen sind wir tatsächlich alle. Das Angebot des Heils gilt uns allen. Aber das Ergreifen sieht bei jedem anders aus. Bei mir begann das lange nach der Konfirmation. Ich ging damals zu einem Jugendgottesdienst. Weniger aus Interesse an Kirche und Glauben, das sagte mir damals nicht viel, sondern eher, weil da Leute waren, mit denen ich gerne zusammen sein wollte. Irgendwann fing ich dann an, über Gott nachzudenken. Ich fragte mich, ob an diesem christlichen Glauben vielleicht doch etwas Wahres dran sein könnte. Und so ging es dann plötzlich weiter. Ich bin ja ursprünglich mal geboren als 6-Monats-Kind mit 900 Gramm Lebengewicht, wie man heute unschwer erkennt. Die Ärzte haben mir eigentlich keine Überlebenschance gegeben. Man erzählte mir später, man legte mich in einen Brutkasten und hat mich dann ein bisschen aufgepäppelt. Und als meine Mutter mich dann mit nach Hause nehmen durfte, sagten die Ärzte, sie müssen sich darauf einstellen, ihr Sohn könnte geistig behindert sein. In dem frühen Stadium, wo er geboren ist, ist es oft der Fall gewesen. Ich habe das auch mal in einem Film gesehen später, dass es tatsächlich so war. Ja, und meine Eltern, die haben das geglaubt und dementsprechend haben sie gesagt, aus dem kann nichts werden. So ist das. Weil sie gedacht haben, naja, irgendwann wird das ja mal offenbar werden, dass da das Gehirn nicht richtig ausgebildet ist. Als ich dann in die Schule kam, gaben meine Eltern mich weg zu meinen Verwandten nach München, von Kiel nach München. Funktionierte nicht lange. Ein Jahr, da musste mein Vater mich wieder abholen. Ja, dann habe ich die Hauptschule durchlaufen, habe mich fürchterlich gelangweilt, habe einige Dinge sogar ausgesucht, die geeignet für den Schulschlaf waren und habe das dann irgendwann abgeschlossen und wusste nichts mit mir anzufangen. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Und da ich mit mir nichts anzufangen wusste, gaben mich meine Eltern wieder weg, nämlich ins Jugendaufbauwerk. Wieder war ich für ein Jahr weg. Dann kam ich zurück und wurde Großhandelskaufmann, weil mein Berufsberater mir das eingeredet hat. Meine Mutter war überaus dominant, deswegen habe ich heute noch Probleme mit Dominanz. Aber sie hat die Kurve auch noch mal gekriegt. Ich hatte mir dann überlegt, wenn ich mich irgendwie noch mal entwickeln will, ist Paragraph 1, du musst die Familie verlassen. Was war der schnellste Weg? Bundeswehr. Ich wurde sowieso zur Musterung einberufen und habe mich dann ganz schnell freiwillig gemeldet, dass ich rauskam. Und an dem Tag, als ich mein Elternhaus verlassen habe und im Bus sitze, um zum Bahnhof in Kiel zu fahren, um mich in die Kaserne zu begeben, sitzt einer im Bus neben mir, liest in der Bibel und dreht sich plötzlich zu mir um und sagt, Jesus will dein Leben haben. Ich habe gedacht, ein Schlag mit dem Hammer. Ich habe gedacht, was war das denn? Was fange ich jetzt damit an? Naja, ich bin weitergefahren in die Kaserne. Ich musste nach Holland die ersten 3 Monate zur Grundausbildung. Und nach 4 Wochen oder so, irgendwie nach einer bestimmten Zeit, sagte plötzlich der Spieß, alle antreten beim Zahlmeister, die Gulden werden ausgezahlt, unser Sold. Und der freiwilligen Sold war nicht schlecht, weil es auch noch 100% Auslandszuschlag gab. Dann bin ich in einen Laden gegangen in der Kaserne von Philips, kaufte mir einen Radiorekorder, sowas gab es damals, ein Kofferradio mit einem Kassettenteil drin, nehme das mit ins Zimmer, Antenne raus, Stecker rein, Knopf runter. Im selben Augenblick, wo ich den Knopf runterdrücke, fängt Inge Brück an zu singen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Er, der dich beim Namen kennt, ruft schon lang nach dir. Sag ja zu Jesus. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Was passiert jetzt in meinem Leben? Das ist ja nicht zu fassen. Ich bin dann an dem Radio hängen geblieben, bis die mal sagten, welcher Sender das überhaupt war. Und habe denen dann eine Karte geschrieben und gefragt, wo kriege ich diese Platte? Ich habe die nie gesehen und nie gehört, aber die interessiert mich. Und was macht der Sender? Die schickten mir ihre Platte in die Kaserne. Die waren froh, dass sie los waren wahrscheinlich. Ich wieder in den Laden, kaufte dann ein Tonbandgerät. Die gab es damals, wo der Lautsprecher im Deckel war, so dass man das transportieren konnte. Und habe die Platte aufgelegt. Wieder ab ins Zimmer, die Platte aufgelegt. Ich glaube, als ich sie das dritte Mal gehört habe, waren die anderen verschwunden. Ich konnte nicht genug davon kriegen, konnte aber nach wie vor nicht viel damit anfangen. Nach 6 Wochen komme ich nach Hause, Heimaturlaub. Und besuche meinen Schulkameraden. Wir haben immer nur Unfug gemacht. Damals. Es gab noch offene Mülldeponien. So wie wir Zeit hatten, waren wir draußen auf der Mülldeponie Feuer machen. Und Sachen suchen, die knallen. Ich komme zu dem in sein Zimmer, durch den Keller. Er hat unten so ein Apartment gehabt, macht die Tür auf. Und was sehe ich da? Der Mann hat frisch tapeziert mit Plakaten von Werner Heukelbach. Und auf den Plakat stand, aber in solchen Buchstaben, in rot auf gelbem Untergrund, gerade du brauchst Jesus. Dann bin ich durch die Treppe raufgegangen und habe gesagt, was ist passiert? Und er sagt, ja, ich bin gläubig geworden. Und ich sage, wieso gläubig wird man nicht, gläubig sind wir. Wir waren ja schließlich im Konfirmandenunterricht. Sagt er zu mir, ja, das habe ich mir gedacht, dass du keine Ahnung hast. Sagt er, ich bin im offenen Abend junger Christen gewesen in Kiel. Da war einer, der hieß Klaus Vollmer. Und der hat da 3 Abende gemacht, junge Menschen stauben alte Wahrheiten ab. Und das hat er mit seinem Tonbandgerät aufgenommen. Das hat er dahin geschleppt. 2 Kilometer zu Fuß durch Kiel. So ein Stereo-Tonbandgerät. Ist zum Nachbarn gegangen, der auch ein Tonbandgerät hat, hat eine leere Rolle genommen, hat mir das Ding überspielt, hat gesagt, nimm das mit, hör dir das an. Ich in die Kaserne, in Laden, Tonbandgerät kaufen. Ich weiß es heute nicht, wie ich das anschließend eigentlich alles nach Haus gebracht habe. Dann habe ich mir das angehört und habe gedacht, das kann ich mir also drehen, wie ich will, rauf und runter, links und rechts, wie auch immer. Der Mann hat recht, ich weiß nur nicht warum. Dann habe ich meinen Jugendfreund wieder aufgesucht und habe gesagt, der Typ, der zu mir gesagt hat, Jesus will dein Leben haben, der ist hier aus dem Ort gekommen. Ich kam ja aus Flintbek, das ist so ein bisschen außerhalb von Kiel. Molfsee ist bekannter wegen dem Freilichtmuseum, das war in der Nähe. Und den haben wir gesucht und gefunden. Und bei dem habe ich dann mein Leben Jesus übergeben, nach einem längeren Gespräch. Und ab dann ging es aufwärts. Ich war bei der Bundeswehr, hatte immer noch einen Hauptschulabschluss, geburtenstarke Jahrgänge. Ich war als Nachschubbuchführer eingesetzt, weil ich Kaufmann war. Und wir hatten nichts zu tun. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir ein Fernstudium geholt zum praktischen Betriebswirt. Das habe ich jeden Tag absolviert am Schreibtisch, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Habe ich die Lehrtexte gelesen und die Fragebögen ausgefüllt. Und nach einem Jahr hatte ich das durch. Dann haben die mir gesagt, gut, jetzt kannst du dann mit dem Zeugnis nach Kiel gehen zur Industrie- und Handelskammer. Da sitzen irgendwo welche in einem zweijährigen Unterricht zum staatlich geprüften Betriebswirt. Da kannst du als Externer deine Prüfung ablegen. Ich bin dahin und habe die Prüfung gemacht und habe gedacht, das ist ja wunderbar. Kein Tag da gesessen, Prüfung mit 1,3 bestanden. Ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Ja, dann lese ich in den Kieler Nachrichten. In Rendsburg gibt es die Abendakademie für Erwachsene. Da kann man unter bestimmten Voraussetzungen den Diplom-Betriebswirt machen. Ich dahin, eine Eingangsprüfung abgelegt, bin angenommen worden und 3 Jahre später war ich Diplom-Betriebswirt. Mit allen möglichen Zeugnissen. So. Und ich war natürlich in der Gemeinde. Mein Pastor sagte immer, du musst auf die Bibelstunde-Schule gehen. Und ich habe gesagt, nee, muss ich nicht. Doch, du musst auf die Bibelschule gehen. Nein, ich gehe nicht. 4 Jahre bin ich nicht gegangen. Sagt er, wieso gehst du nicht auf die Bibelschule? Sag ich, das ist ganz einfach, ich habe keine Berufung. Und wenn ich keine Berufung habe, scheitere ich. Und da ich das vorher weiß, fange ich es gar nicht an. So, meine Geschichte. Dann kommt einer im Heimaturlaub aus Kiel, der ist Evangelist und Gemeindegründer in England und Schottland gewesen. Und hat gesagt, hast du Zeit, komm mit, wir gründen in Glasgow eine Gemeinde. Bin ich mit ihm für einen Monat nach Glasgow gefahren, haben wir eine Gemeinde gegründet. Da haben sich 48 Erwachsene bekehrt. Und da ist heute eine riesen Gemeinde draus entstanden. Glasgow Fellowship. Alles gut und schön. Und dann sagt er, bevor du nach Hause fährst, gehen wir noch nach London. Es ist ja gleich Pfingsten, in die Pfingstkonferenz von der Assemblies of God. 6.000 Leute. Und ich mittendrin. Dann heißt es an einem Abend um 11 Uhr, morgen Abend ist um 11 Uhr ist ein Heilungsgottesdienst hier. Und ich habe gedacht, da musst du hingehen. Ich hatte Bücher gelesen von Katrin Kuhlmann. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt. Die hatte immer über Heilung geschrieben. Und ich habe immer gedacht, Papier, geduldig gesehen, habe ich nichts. Und dann bin ich da hingegangen und an diesem Abend, in dieser Nacht, steht eine Frau nach 21 Jahren aus dem Rollstuhl auf. Durch Gebet. Und in dieser Nacht habe ich gesagt, Herr, wenn du das tun kannst, dann bin ich bereit zu gehen. Dann bin ich nach Haus gegangen, habe meinem Pastor gesagt, ich gehe auf die Bibelschule. Und er sagt, das glaube ich nicht. Ich habe immer Nein gesagt. Ich habe gesagt, das musst du nicht glauben, das wirst du erleben. Aber du kannst dich schon mal hinsetzen, ich muss ein Empfehlungsschreiben mitbringen. Dann bin ich darunter, musste dem Schulausschuss erklären, warum ich glaube, eine Berufung zum geistlichen Dienst zu haben. Das haben sie anerkannt und dann war ich drin. Nach einem Jahr spricht mich einer der Dozenten an, die bei uns unterrichtet haben. Der hatte in Tübingen gerade an seiner Doktorarbeit gearbeitet und hatte bei uns unterrichtet und sagt, du kommst mit. Ich sag, wohin? Nach Tübingen. Ich sage, was soll ich in Tübingen? Da kenne ich ja keinen. Ja, das sollst du ordentlich lernen. Ich gucke ihn mit großen Augen an und sage, wo? Da sagt er, ja wo? Bei uns natürlich, an der Universität. Und ich sage, das geht nicht. Und er sagt, geht nicht, gibt's nicht. Dann habe ich gesagt, das geht wirklich nicht. Ich habe kein Abitur, ich habe nur die Fachhochschulreife, die nehme ich ja gar nicht. Er hat gesagt, jetzt geh mal ins Sommerpraktikum und gib mal deine Unterlagen her. Ich komme wieder nach 10 Wochen. Und da war die Immatrikulationsbescheinigung für Tübingen drin. Dann habe ich da 5,5 Jahre studiert und mit dem Diplom, als Diplom-Theologe dann abgeschlossen. Und dann war der Hauptschul, Absolvent auf einmal Theologe. Da ist nichts, wessen ich mich rühmen kann, wenn ich bin das lebendige Beispiel, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott sich auserwählt. Nichts dessen, was geschehen ist und der ganze Weg dahin, denn ich habe den ja gar nicht vorausgesehen, ich bin ja kein Prophet. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich das Betriebswirtschaftsstudium machen muss, damit ich Theologie studieren kann. Hat natürlich dann so lange, da war ich fast 30, als ich fertig war. Aber wenn man zweimal hintereinander studiert, dann braucht das eben seine Zeit. Ja, und dann höre ich, als ich dann ordiniert wurde, nicht in der evangelischen Kirche, sondern in der Freikirche, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wie dieses Kämpfen konkret aussehen kann, das habe ich unter anderem von zwei meiner theologischen Lehrer gelernt. Ich nenne sie stellvertretend für viele andere Menschen, die mich Glauben und Leben gelehrt haben. Der erste Lehrer war Ridley Asherwood. Der sprach mich am ersten Tag an, aus Jamaika kam der. Ein Mann, wirklich, der wirklich eine Autorität hatte, sprichwörtlich. Der spricht mich am ersten Tag an, als ich das europäische Bibelseminar betreten habe und sagt zu mir, junger Mann, Sie kommen jetzt hier zu uns und Sie werden viele neue Dinge erfahren. Aber irgendwann werden Sie dieses Seminar wieder verlassen. Und wenn Sie dann auf eine Kanzel steigen, dann werden Sie sich bitte zuerst anhand der ersten Quelle vergewissern, dass das, was Sie den Menschen sagen wollen, die Wahrheit ist. Eine Aussage, die ich nie wieder vergessen und die letzten 45 Jahre beherzigt habe. Asherwoods Seminare haben mir den Zugang zur Theologie erst eröffnet. Er vermittelte mir den weiteren Horizont, in dem wir als Menschen heute leben. Ich lernte von ihm Dinge, die mir völlig neu waren. Ich lernte bei ihm gesellschaftliche Probleme als Anfragen, auch an den christlichen Glauben zu sehen. Auch das war ja für mich völlig neu. Und ich lernte bei ihm, dass die Antwort auf die Frage, was das Evangelium uns heute zu sagen hat, nur über den Streit um die Wahrheit des Glaubens zu finden ist. Ohne Auseinandersetzung mit anderen, ihren Erfahrungen, ihren Fragen, auch ihren Antworten, finden wir nicht heraus, was es bedeutet, als Christ zu leben. Was für eine Aussage. Streiten meint hier seht sicherlich nicht aggressives Vorgehen, sondern es meint die anstrengende, oft auch schmerzliche Auseinandersetzung mit denen, die anderer Meinung sind als ich, die andere Erfahrung gemacht haben und die Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen. Keiner hat die Wahrheit für sich allein. Ein banaler Satz. Versuche ich ihn konkret umzusetzen, klingt er nicht mehr so einfach. Streit um die Bedeutung des Evangeliums für uns konkret heißt für mich, den Dingen auf den Grund gehen. Ich will wissen, was geschrieben steht. Das kann man sich heute in meiner Hausbibliothek anschauen. Das ist unfassbar, was sich da angesammelt hat. Ich bin nicht bereit, mich mit vorschnellen Antworten zufrieden zu geben, Probleme in ihrer Vielfältigkeit wahrzunehmen. Das habe ich von Ridley Asherwood gelernt und das hat mich misstrauisch gemacht gegenüber allen, die sehr schnell zu wissen meinen, was in einer Situation zu tun oder zu sagen ist. Und das war für mich eine ganz wichtige Grundlage für meine Berufung in die Seelsorge. Vielleicht ist mir das auch deshalb so wichtig geworden, weil ich selbst oft in der Gefahr erliege, sehr schnell zu wissen, wie die richtige Antwort auf eine Frage lautet. So einfach ist jedoch die Antwort nicht zu finden, wer Gott ist und wo die Götzen sitzen. Überall steht diese Frage neu zur Entscheidung, nicht nur in Universitäten und politischen Fragen, sondern auch in Krankheit, auf dem Friedhof, im kirchlichen Unterricht oder wie auch immer. Die Erfahrungen, die ich machen durfte, führten mich dahin, mich schwerpunktmäßig der Apologetik zu widmen. Das ist die Lehre von der Verteidigung des Wortes Gottes, das muss jeder Theologiestudent durchmachen. Allerdings musste ich noch viel lernen, mit den Menschen so zu sprechen, dass sie Gottes Wort annehmen konnten und nicht verletzt reagierten. Der zweite Lehrer, den habe ich eben schon erwähnt, Klaus Vollmer, Studentenpfarrer aus Hermannsburg. An ihm beeindruckte mich die Bereitschaft, mit seiner Person, seinem Glauben und Leben hinter dem zu stehen, was er theologisch vertreten hat. Bei manchen Professoren spürte ich da oft eine Distanz. Bei ihm im klaffenden Glauben und Leben, Theologie und Glaube erkennbar, ging manches auseinander. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Eines Tages betrat Klaus Vollmer den Raum und sagte über seinen letzten Vortrag von vor 2 Tagen, hätte er nachgedacht. Und dabei sei er zu der Einsicht gekommen, dass er sich völlig auf dem Holzweg befunden hat. Das ist ja auch mal was, wenn ein Lehrer sowas zugibt. Er hielt dann über das gleiche Thema einen völlig neuen Vortrag. Ich fand auf der einen Seite seinen Mut beeindruckend, vor ein paar hundert Studenten so einen Irrtum einzugestehen. Auf der anderen Seite wurde diese Erfahrung zu einem Schlüsselergebnis für mich und mir wurde daran deutlich, dass die Theologie keine unveränderlichen Sätze hervorbringt. Irrtümer sind möglich. Erkenntnisse Stückwerk. Ich bin nächstes Jahr 50 Jahre im Glauben und ich kann eigentlich nur bekennen, ich kann mich irren. Ich kenne auch niemanden, der sagen könnte, von sich, er hätte die Bibel bis ins letzte Detail durchdrungen. Das gibt's nicht. Erkenntnisse Stückwerk und deswegen ist ja unter anderem auch Gemeinde so wichtig. Wir müssen zusammenkommen und die Stücke, die wir erkannt haben, zusammentragen, um das ganze Bild zu sehen. Und das ist wichtig. Das dürfen sich die Leute draußen auch mal anhören, damit sie dann auch mal reinkommen. Wir müssen um die Wahrheit ringen, darum kämpfen. Für mich war diese Erfahrung wichtig, denn ich suchte ja selbst als junger Student überhaupt Durchblick durch die komplizierten Probleme der Theologie. Das muss ich auch mal vorstellen bei meiner Vorbildung, was das bedeutet hat. Ich war 5 Jahre lang auf 200 Stundenkilometer gefahren, um damit klarzukommen. Aber ich lernte von diesem Klaus Vollmer, die ganze Theologie auch gelassener anzugehen und nicht verkrampft nach Antworten zu suchen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, darunter verstehe ich immer neu, nach Antworten zu suchen mit anderen zusammen und auch versuchen, den anderen und seine Erfahrung zu verstehen. Auch hier gilt, wirklich offen für andere Menschen und ihre Erfahrungen kann ich nur aus der Gewissheit heraus, dass Jesus zu mir steht. Weil er für mein Heil alles getan hat, wir haben das gerade noch mal gesungen, kann ich kämpfen, mich einsetzen, Fehler machen, neue und unbekannte Wege einschlagen. Je nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut, hieß es in diesem Wort zur Ordination. Der, zu dem das gesagt wird, der hat all diese Dinge noch nicht, sonst wäre die Aufforderung ja sinnlos. Und ich hatte sie auch nicht. Aber das tröstet mich, denn ich weiß, so bin ich heute nicht. An Sanftmut, Geduld und Liebe fehlte es mir oft an allen Ecken und Enden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Doch wie ist dieser Satz zu verstehen? Höre ich den Anspruch an mich? Dann wird mir schnell meine Begrenztheit, meine Ungeduld, meine Hilflosigkeit und meine Lieblosigkeit anderen gegenüber vielleicht bewusst. Sinnvoll wird diese Aufforderung erst unter der Voraussetzung, dass Gott mir in Jesus vergibt und mir den Rücken stärkt. Mich auffängt, wenn ich fall. Mich annimmt, wie ich bin. Es kommt bei Gott eben nicht auf meine Anstrengung, auf meine Leistung an. Wenn ich das begreife, dann kann ich mich einsetzen und bemühen. Sonst bleibt alles vom Leistungsprinzip diktiert und somit Kampf. Meine Erfahrung ist, Einsichten gewinne ich nicht, wenn jemand mich zu ihnen zwingen will. Ich ändere mein Verhalten nicht unter dem Druck anderer. Druck und Forderungen provozieren eher eine Trotzreaktion. Das erlebe ich ja auch im Alltag. Ich kenne Menschen, die mir wohltun, weil sie aus der Gelassenheit heraus leben. Waldemar Satanschuk am Donnerstag, das ist so einer. Der kommt mit so einer Gelassenheit daher und dann, wenn er anfängt zu predigen, dann kriegst du ihm die Ohren nicht mehr zu, was der zu sagen hat. Aber aus der Gelassenheit heraus leben, dass Dinge nicht so wichtig sind, dass wir nicht alles tun können und dass wir auch nicht alles tun müssen. Ich denke, in solchen Menschen blitzt etwas von dem Verhalten auf, mit dem sich Jesus den Menschen zuwandte. Er stellt auch Forderungen, aber er tut das so, dass darin deutlich wird, wie heilsam diese Aufforderungen sind. Jesus lebte und handelte aus der Gewissheit, dass jeder Mensch mit all seinen Macken und Begrenzungen ein von Gott geliebter Mensch ist. Und das merken die Menschen, weil sie die Erfahrung machten, dass ihnen die Begegnung mit Jesus gut tat. Von Menschen, die mir gut tun und in denen für mich etwas von dieser heilsamen Kraft des Evangeliums aufleuchtet, von diesen Menschen geht für mich ein Ansporn aus, mich einzusetzen, mich zu bemühen, biblisch gesprochen. Wenn ich begreife, was Christus für mich getan hat, dann werde ich bereit, auch etwas für andere zu tun. Wenn mir im Licht des Evangeliums klar wird, wer ich bin und wie Gott mich sieht, was für mich untrennbar zusammengehört, dann kommt das Engagement von ganz allein. Das Gegenteil davon sind dann endlose und nervtötende Forderungen als Christen. Müssen wir das tun? Du sollst als Christ das tun. Warum tust du das nicht? Nur Forderungen aufstellen, die sich angesichts des unendlichen Leids und Elends berechtigt sein mögen, aber sie führen doch zu nichts. Dann nochmal biblisch gesprochen, der Sünder kann sich nicht selbst aus dem Dreck ziehen. Das Evangelium aber sagt mir zunächst, du kannst dich einsetzen, weil du von mir angenommen bist. Und du kannst auch damit leben, nicht für alles verantwortlich zu sein, nicht alle Probleme selbst zu lösen. Zu können, nicht auf alle Fragen eine Antwort zu haben. An dieser Stelle bin ich sehr aufmerksam und ich könnte sagen, empfindlich. weil ich weiß, dass ich selbst an dieser Stelle selbst auch gefährdet bin. Liebe Geschwister, warum habe ich euch das eigentlich erzählt? Das sage ich euch jetzt. Entscheidend ist nämlich nicht, wo und wie wir den Glauben und das ewige Leben ergreifen. Entscheidend ist nicht die Art und Weise, wie wir den Kampf des Glaubens führen. Entscheidend ist auch nicht, wo und wie ich mich engagiere und für einzig einsetze. Entscheidend ist einzig und allein die Zusage Gottes, du bist von mir berufen. Und ich habe am Anfang gesagt, wir sind alle von Gott berufen. Und Gott weist uns unseren Platz zu. Ja, darum habe ich euch das erzählt. Ich habe euch das nicht erzählt, weil ich der Zampano von Lübeck bin. Ich sage nochmal, ich bin das beste Beispiel dafür, dass Gott gesagt hat, was nichts ist vor der Welt, hat Gott sich auserwählt. Auf mein Leben hat meine eigene Familie mir kaum einen Pfifferling gegeben. Und Gott hat Wunder getan, weil er mich liebte und weil er mich haben und gebrauchen wollte. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe. Ich sage, 4 Jahre habe ich das verweigert. Ja, und dann habe ich es begriffen und dann habe ich Ja sagen können. Und wenn ich mal Ja sage, ist das immer radikal. Ich sage immer, entweder ganz oder Finger weg. Mir ist bewusst, nicht jeder hat eine Berufung zum vollzeitigen Dienst. Und auch nicht jeder muss ein Theologiestudium absolvieren. Aber die wesentlichen Punkte der geistlichen Biografie treffen alle auf uns zu. Das Wort Gottes hieß, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Das alles sind Punkte, die einigen wenigen, vielleicht besonders Begabten, nicht ausnahmsweise zur Verfügung stehen. Nein, das alles ist allgemein gut für jeden wahrhaft Gläubigen. Und deshalb habe ich das erzählt. Ich bin doch nicht hier irgendwo so eine schillernde Ausnahme, irgendwo auf einmal aufgetaucht. Das alles aber es sind nicht Punkte, die wir einfach aus uns selbst erlernen können. Meine eigene Biografie soll ein Beispiel sein, wie unser Herr und Heiland uns durch Leben führt. Ganz unterschiedliche Wege, aber immer in seiner Gegenwart und unter seiner Leitung, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen. Wenn es heißt, jage dem anderen nach, dann bedeutet das nicht die eigenständige Tätigkeit, sondern das Vertrauen, das wir in unseren Herrn setzen. Ein Vertrauen, das uns zur Einsicht, zur Erkenntnis und zu dem freien Willen führt, dass wir uns von Gott führen lassen, auf ganz unterschiedlichen Wegen, aber immer mit demselben Ziel. Und darüber haben wir vorhin gesungen. Das Ziel haben wir vor Augen. Wir gehen dahin, wo Jesus für uns den Weg bereitet hat. Wenn wir begreifen, wie er es mit uns meint. Ich habe meine Zeit gebraucht zu begreifen, wie er es mit mir meint. Ich habe das erzählt, weil es natürlich auch nicht ganz leicht ist, die Dinge so zu begreifen, sein eigenes Leben zu betrachten. Es fällt ganz vielen Menschen schwer. Die meisten Menschen haben keine Selbstreflexion auf sich selbst. Das lernt man auch, wenn man lange genug in der Seelsorge ist. Aber sich die Freiheit zu nehmen, sich von Gott auch ins Innerste führen zu lassen und zu sagen lassen, das ist dein Weg und das ist er nicht. Und hier möchte ich dich gebrauchen und da sollst du stehen. Das ist doch was. Dieses Vertrauen, das uns zur Einsicht und zur Erkenntnis und zu dem freien Willen führt, dass wir uns von Gott führen lassen, dass wir es nicht selber machen, dass wir uns führen lassen von ihm, egal auf welchen unterschiedlichen Wegen, dann haben wir immer dasselbe Ziel und wir begegnen uns wo? Spätestens in der ewigen Herrlichkeit. Amen. Herr Jesus, es war ein sehr persönliches Wort heute Morgen. Ein Wort, mit dem ich mich besonders herausstellen will. Ein Wort, um deutlich zu machen, dass wir dir vertrauen können. Und dass du etwas aus uns machen kannst und tun kannst, was wir uns selber nicht vorstellen können. Mein erster Satz war ein Wort. Und das hieß niemals. Und du hast über mein Leben gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Du hast eingegriffen, du hast mich überwältigt vor eigenen Dingen, vor eigenen Überlegungen, vor Versuchen, selbst irgendwie ein guter Mensch zu sein. Aber du hast mich gebraucht an der Stelle, wo sie sagten, der ist nicht zu gebrauchen und ich an dem Punkt angekommen war, das selbst zu glauben. Und so mag es allen, die das heute Morgen hören, die es auch hören später im Internet, darüber nachzudenken, was Gott in meinem Leben getan hat. Das tut er auch in deinem Leben, wenn du ihm vertraust. Und ich bitte dich darum, gerade auch hier in Lauenburg, wo noch so viele Plätze frei sind, dass Menschen das hören da draußen und dass sie sich aufmachen, hier in das Haus des Herrn zu kommen und das Wort Gottes zu hören und es für sich in Anspruch zu nehmen. Das ist unser Gebet, nicht nur heute Morgen, sondern jeden Tag. Und ganz besonders auch in unseren Gebetsstunden in der Gemeinde denken wir auch an diese Gemeinde. Und wir erwarten von dir und glauben, dass du Neues schaffen wirst. Amen. Amen.